Willkommen zum Vinonia Wein Podcast.
So, herzlich willkommen zum Vinonia Wein Podcast in der Staffel 2. Folgen 11 oder 12, irgend sowas haben wir jetzt gerade. Ich glaube 11. Mich freut es, dass ihr zu mir gekommen seid. Servus Michi, servus David.
Servus Andi, servus David. Mich freut es, dass ich heute wieder meinen Ausflug habe machen dürfen. dass wir wieder mal woanders sind. Ja, voll super. Ja, bin schon gespannt, was das heute geht wird.
Ja, von meiner Seite auch. Grüß euch. Servus Andi, servus Michi. Du, für das, dass ich vor 3 Minuten erfahren habe, um was heute geht in dem Podcast, ja, werde ich auf jeden Fall nicht reinstarten, sondern
David,
überlasse ich das voll in Andi.
Du David, du hast es vor 3 Minuten erfahren, weil es wurscht gewesen war, ob du es heute noch früher erfährst, gestern auf die Nacht oder ja. Vor 3 Minuten.
Sonst hätte ich mich vorbereiten können, auf was auch immer.
Ja, ja nein, es haut schon hin. Wir reden heute, ihr habt die Schule gelesen, steht in der Beschreibung und im Text drüber, über den Podcast, es geht über Rebsorten. Wir fangen wahrscheinlich so eine kleine Miniserie wieder an, weil für uns ist ja ziemlich klar, dass wir über Rebsorten reden beim Wein, vor allem bei Rebsorten wie Heideboden oder wie Wachau DRC oder ja, wird dann ganz genau. Spannend. Nein, Spaß beiseite. Wir machen heute mal einfach die Rebsorten durch. So ein bisschen, wir reißen das ein bisschen an. Der Michi versorgt uns mit der Geschichte, weil die Geschichte haben wir nicht durchgelesen, aber der Michi hat so da, wie man es gewusst hätte.
Ja, ich habe so heute da. Telefon.
Wo es losgeht oder so, ich glaube, es geht so bei 4000 Jahren.
Ja, früher eigentlich. Also in Wahrheit hat es vor der Eiszeit hat's, einen Haufen Rebsorten anscheinend gegeben. Ja? Also Urweinreben.
Stück,
ja. Stücke. Überlebt hat anscheinend nur die jetzt bekannte Vitis vinifera, aus der Edelrebe ja alle anderen dann entstanden sind. Und die ist anscheinend ja vor 4.000, 5.000 Jahren quasi das erste Mal oder kultiviert worden und verbreitet worden. Und da sind dann die verschiedensten Rebsorten entstanden.
Ja. Ich
glaube, kann man das einmal zusammenfassen. Ja.
Ich glaube auch. Dann gibt es noch so Fragen, die der David heute noch erläutern darf.
Ist ich sag, solange ich nichts im Glasl habe, sowieso nichts mehr.
Ist der Chardonnay internationaler Rebsorten oder Autochtone? Also die Frage kannst du schon beantworten.
International. Eine weiße internationale Rebsorten.
Ja, und ist die auch irgendwo Autochton?
Italien.
Ja, David, wir haben jetzt schon einige Mal über Autochton gesprochen. Sorry, dass ich da jetzt die so... Auch einer los, aber du hast jetzt wieder endlich was im Glas.
Das ist ganz einfach.
Auch ein Chardonnay, eine internationale Rebsorte, ist natürlich auch irgendwo autochton und der Chardonnay gehört zu den Burgunder-Rebsorten, danke David. Und jetzt liegt er mir dann gleich nicht auf.
Ja, ich glaube auch.
Muss weiter rutschen.
Ja, und was heißt denn autochton eigentlich? Von was reden wir?
Beheimatet. Ja. Abstammend, beheimatet.
Ja, ich bin eher bei dem Wort abstammend, weil beheimatet kann man heute doch nicht mehr recht viel sagen.
Naja, schon.
Ja, darum reden wir von internationalen Rebsorten dann.
Genau, ja, weil die sind halt auf mehrere, also international beheimatet quasi. Ja,
ja aber dann ist ja trotzdem nicht autochton.
Autochton ist in Burgund, weil von dort ist.
Genau, also geht es um das, was herkommt.
Genau.
Ja, eigentlich, ja. Mhm. So kann man das sagen. Ja.
Kommt man sagen. Im Endeffekt gibt es auch Burgunder, autochtone Burgunder, die in Burgund theoretisch herkommen, aber in Burgund gar nicht mehr angesetzt werden. Oder ganz, ganz, ganz wenig angesetzt werden. So wie Grauburgund und
diese. Wird sicher einige geben.
Ja. Nein, es ist total spannend, vor allem, wenn man dann auch über Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und die neue Welt spricht, obwohl in der neuen Welt ist das Ganze ziemlich einfach. Neue Welt ist alles außer Europa. Ja. Muss man mal dazu sagen, dass man das weiß.
Genau, dass man das auch weiß. Ja,
also. Neue Welt ist alles außer Europa. Das Lustige daran ist das, dort gibt es nur eigentlich so richtig in Nordamerika so richtige autochtone Rebsorten. Der Rest ist eigentlich von den Europäern in die ganze Welt verschifft worden und wird dann dort angebaut.
Ja. Genau.
War das der Kolumbus?
Angeblich hat selbst der schon Rebsorten mitgehabt. Und der hat natürlich auch, und da sind wir jetzt in der Weingeschichte, aber glaub, es ist das, voll spannend.
Ich glaube, dass es auf jedem Schiff damals Rebsorten gegeben hat, weil wir hätten sonst Wein gemacht, wenn du da, weiß nicht, einen Monat unterwegs bist.
Ich glaube, sie haben noch mitgenommen.
Sie haben nur mitgenommen, glaube ich auch. Aber nein, es ist voll spannend. Die haben ja auch Rebsorten wieder zurück mit hergenommen. Wir kennen alle Nuhudler, das sind amerikanische Rebsorten, sind autochthon aus Amerika, Nordamerika mehr oder weniger, sind widerstandsfähig gegen die
Reblaus.
Und mit derer haben sie natürlich auch dann die Reblaus importiert. Genau. Muss man dann ganz ehrlich sagen. Ja. Die Reblaus ist dadurch eben in Europa, hat dadurch in Europa gewütet, weil es einfach Rebstöcke aus Amerika umgezahlt haben und da war die Reblaus dabei. Mhm. Die Weinstöcke in Amerika waren resistent dagegen, die europäischen nicht. Und was ist daraus entstanden? Naja, einmal ein
Riesenweinproblem.
90% der Rebflächen in Europa waren kaputt.
Genau. Es haben ein paar überlebt, die halt auch zufälligerweise resistent sind, beziehungsweise wo die Reblaus halt nicht hingehen hat. Das heißt, in Gebiete, wo viel Schotter, sandige Böden, keine Böden waren, wo sich die Reblaus quasi weiterentwickeln hat können.
Und Sand hasst die Reblaus.
Okay.
Ist so.
Ja, dann wird's so sein. Und, aber in Wahrheit sind dann alle Rebstöcke quasi veredelt worden. Ja?
Genau.
Das heißt, man hat einen Unterteil von der Amerikanerrebe genommen und hat einen Oberteil quasi die europäische Rebsorte draufgepfropft. Ja?
Genau.
Somit wird der Stock widerstandsfähig und ist dann überall ausgepflanzt worden quasi. Oder es hat dann sogar sein müssen, glaube ich, dass nur mehr quasi widerstandsfähige Rebsorten auspflanzen darfst. Ich glaube, damit man die Reblaus nicht weiter verbreitet.
Ja, und das ist voll ein wichtiger Punkt, dass man das versteht und dass man das sich auch vor die Augen hält. Es sind 98%, ich nehme jetzt einfach mal die Zahl, ich weiß nicht genau, aber ich schätze jetzt einmal 98% von den ganzen Rebflächen in Europa ist veredelt mit einer amerikanischen Unterlagsrebe. Ja. Heißt, alles, was im Boden drin ist, bis ca. 20 cm über dem Boden, ist eine amerikanische Rebe. Mhm. Komplett. Und unsere europäischen Edelreben, die Edelreißer, wie sie es nennen, sind draufgepfropft. Mhm. Ja. Und da ist ja immer ganz wichtig, dass dieser Knoten, wo das draufgepfropft worden ist, dass da keine Luftwurzeln, die Edelreben keine Luftwurzeln schlagt und nachher in den Boden geht, weil dann ist er wieder hin. Weil Reblaus haben wir überall eigentlich und dann frisst die Reblaus diese Wurzeln wieder weg.
Ja.
Voll spannend, oder?
Ja, extrem spannend.
Ist das neu oder hast du das schon mal gehört?
Ich finde es klar, dass der Uhudler, das ist glaube ich Österreichs Rebsorten mit den meisten Skandale, glaube ich, dass der aus Amerika kommt. Ja, jetzt ist mir bewusst, warum es so viele Skandale um die Rebsorten gibt.
Man muss ja dazu sagen, der Uhudler ist ja nicht die Rebsorten. Der Uhudler ist der Wein. Mhm. Das kann man ja tatsächlich sagen. Ein Wein eigentlich nach romanischem System, weil die Rebsorten dahinter sind, kennt meistens keiner. Also Isabella, glaube ich, ist da die
die
bekannteste, ist aber, glaube ich, jetzt mittlerweile in der im Südburgenland schon wieder eingeschränkt, die Isabella. Okay. Die heißen jetzt Corvina Concord, Concord. Corvina war falsch.
Corvina kommt,
wo kommt sie? Wieder was anderes. Nein, Concord. aber ja, ich hätte jetzt nur ein paar andere Valpolicella-Rebsorten. Aber das war schon so ähnlich
aus. Ja, Corvina, Corvinone.
Ja, genau. Und Concord. Ja, nein, passt. Und der Wein daraus heißt dann Uhudler, also wirklich einer der wenigen Weine, die wirklich eine romanische Bezeichnung in Österreich haben. Habe ich jetzt gecheckt.
Komplett. Ja, so kommt man voll drauf, ja.
Ja, dann, warum grüne Veltliner? Wo ist der autochthon, David? Wo ist der beheimatet oder Österreich. Herkunft? In Österreich. Ist auch in Österreich entstanden. Also ist eine österreichische Züchtung. Ist keine natürliche Geschichte, sondern ist in Kloster Neuburg, glaube ich, gemacht worden.
Genau, so wie der Zweigelt.
So wie der Zwergelt, genau.
Also da muss man immer unterscheiden, nicht jede Rebsorte, die es gibt auf der Welt, ja, ist natürlich entstanden. Sondern es gibt einfach voll viele Züchtungen, die man gemacht hat, weil man eben, sagen wir, ja, weil man was Besseres daraus machen wollte.
Ja,
eine Hybrid-Rebsorte.
Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Genau. Hast du das wo gelesen jetzt?
Nee, ich weiß halt nicht wo.
Und das heißt, es gibt einfach welche, die sind natürlicherweise entstanden, die anderen sind gekreuzt worden aus irgendwelchen Instituten. Irgendwer hat sich zusammen da, so wie eben der Herr Zweigelt, hat damals den Zweigelt.
Hat der Zweigelkassen?
Ja.
Zweigelkassen, ja.
Geil. Ich würde vielleicht auch Rebsorten machen.
Hat, ja, dann, was war dann
die erste Rebsorte? Was ist das? Rebsorte mit längsten Namen.
Zweigelt ist St. Laurent und Blaufränkisch, glaube ich.
Ja. Ja. St. Laurent und Blaufränkisch.
Blaufränkisch und St. Laurent sind aber, glaube ich, keine gezüchteten Rebsorten, oder?
St. Laurent,
ja, im Endeffekt, ja.
Doch, ist auch gezüchtet.
Ist okay.
Wahrscheinlich fast jede Rebsorten gezüchtet.
Nein, ist eine natürliche Kreuzung, sorry.
Genau. Weil es gibt immer natürliche Kreuzungen. Was ich meine, also die, was sie...
Was sie einfach im Laufe der Jahre entwickelt hat.
Genau.
So wie zum Beispiel... Im Laufe der Jahrtausende, muss ich sagen. Genau. Eigentlich.
So wie, da gibt's in Italien ein ganz was Cooles in Cabalot, ja. Also, eine natürliche
Kreuzung. Die Geschichte herkommt, das war klar.
Ja, sicher, ja. Natürlich, von Cabernet und Merlot, ja. Natürliche Kreuzung. Und da gibt's halt wirklich extrem viel und, aber ich glaube mir, die wichtigsten, Rebsorten gehen wir heute mal durch. Dass man da mal anfängt, auch in Österreich, was man so kennt und immer wieder hört.
Ja. Da habe ich jetzt nur eine Frage, allgemein bitte. Rebsorten. Jetzt gehe ich her und sage, wie viel Prozent circa von den Rebsorten sind nicht gereizt? Oder sind nicht vom Menschen gereizt worden?
Keine Ahnung.
Es sind wahrscheinlich sehr wenige, oder?
Schwierige Frage. Das kann man so nicht beantworten, glaube ich, weil im Endeffekt ist immer eine natürliche Kreuzung und dann ist halt was Geiles daraus entstanden. Oder es ist halt einfach wirklich
gezüchtet worden.
Bei manchen Rebsorten weiß man es gar nicht mehr, was das irgendwann mal war, so wie der gelbe Muscatella, also der normale Muscatella, also der international gern als Muscatella Alexandrie bezeichnet wird, die Ur. Das ist so Ursorten, da weiß man echt nicht mehr, was da dabei ist, weil die ist schon 2.000-3.000
Jahre alt. Man weiß nur, wer es gemacht hat, oder? Die Musketiere wahrscheinlich.
Ja. Die drei gelben Musketiere.
Der Ursprung von dem Ganzen. Ja. Das finde ich jetzt nicht so lustig, weißt
du? Ja. Du hast ja auch keinen Humor.
Nein, ich habe wahrscheinlich noch zwingend werden dafür. Nein, nur noch, was man halt beim gelben Muscatella weiß, so wie bei allen anderen Rebsorten, die haben irgendwo ihren Ursprung eben im Nahen Osten, also Georgien, Libanon, Israel, irgendwo in diesem Dreh kommen die ganzen Rebsorten her.
Genau, dort ist der Ursprung quasi.
Dort ist auch der Ursprung von dem Ganzen. Die
machen die viel Wein dort?
Ja.
Schau.
Ja.
Also ist schon noch.
Wenn man also weiß, dort wird überall Wein gemacht. Das wird auch sogar in der Türkei Wein gemacht.
Das habe ich gar nicht am Radar. Was
in Georgien Wein gemacht.
Die Ostländer da, die habe ich eigentlich gar nicht am Radar.
Ganz nein, es wird überall Wein gemacht. Also
ja, weil halt die großen Weinländer sind halt quasi Italien, Frankreich, Spanien.
Ja, nein, klar. Dass Australien, ja, okay, ja, gut, da, ja. Aber so Israel, wir waren noch nie Wein aus Israel untergekommen.
Nein, mir auch nicht, ehrlicherweise, dass es gibt, habe ich gewusst, aber mir ist da auch noch nie was, ich habe auch noch nie gesucht. Es hat einmal ein Bekannter von mir, hat einmal gesagt, der hat mir einen Wein mitgenommen aus Albanien und hat gesagt, Albanien hat richtig gute Weine. Habe ich auch nicht gewusst, habe ich damals getrunken, war gut, ja, aber keine Ahnung, was denn was und wie und so weiter. Aber ja, in den Ländern ist Weinbau auch sehr verbreitet. Ja.
Guter Freund von mir fährt ziemlich viel durch die Welt und der ist in Bulgarien gewesen und Polen und überall, wo er war, hat er mir einen Wein mitgenommen. Der bulgarische war, muss man ganz ehrlich sagen, echt nicht schlecht. Mhm. Wo ja natürlich bulgarischer Wein dafür abgestempelt wird meistens, dass einfach nur von französischen Weinmaker inspiriert worden sind und somit jeder Wein gleich schmeckt. Cabernet Merlot kriegst du überall und dann reinsortig Cabernet und reinsortig Merlot und das war's. War aber wirklich nicht schlecht.
Naja.
Aber im Endeffekt natürlich, es wird in der Türkei Weinbau, es gibt in Georgien Weinbau, es gibt in Libanon Weinbau, es gibt in Israel Weinbau. Das Lustige daran ist das, auch die Länder, wo man denkt, okay, das ist jetzt der Islam ganz weit vorn, selbst dort gibt es überall nur ein bisschen Weinbau, wo Alkohol ja eigentlich verboten war.
Ja.
Spannend.
Ja, cool, absolut. Ja.
Spannend. Aber naja, es ist, ja. Und auch mehr oder weniger die Urrebsorten kommen von dort und der gelbe Muscatella gehört da eben auch dazu.
Mhm.
Obwohl, man muss natürlich dann wieder unterscheiden, es gibt dann Rosenmuscatella, Blütenmuscatella, blablabla, alle miteinander, das sind wieder Züchtungen.
Ja.
Was dann auch noch gut zu wissen oder auch gut zum Ansprechen ist, ist dann nur, man redet ja immer von Klone.
Genau.
Und es gibt ja x 100 verschiedene Klone vom Grüne Veltliner zum Beispiel.
Ja.
Darum ist jetzt das so, wenn jetzt wer daheim sitzt und sagt, hey, ich wollte ja eigentlich schon immer so einen gelben Muscatella im Garten haben, ja, dann ist das ja gar nicht so einfach, weil die Winzer selber meistens ihre Klone in einer Baumschule veredeln lassen, in einer Rebschule, in einer Rebschule veredeln lassen und dann ihre Klone wieder aussitzen.
Ja.
So, was braucht man jetzt, dass man einen gelben Muscatella in seinen eigenen Garten kriegt? Theoretisch brauchst du einen Winzer, der da auch gibt. Ansonsten kannst du nur zum Bella Flora gehen und dort das kaufen, was halt dort dann draufsteht. Mhm. Aber da steht dann nicht gelben Muscatella drauf, weil ich habe es selber schon mal versucht.
Mhm. Ich glaube, du kannst da natürlich, wenn du nach Klosterneuburg fährst, gibt es auch verschiedene Klone, geh mit der Vase, die was du kaufen kannst.
Ich grabe einfach einmal einen aus.
Ja, das ist keine gute Idee.
Warum hat man diese Klone gemacht?
Was?
Warum gibt es Klone überhaupt? Warum hat man nicht die Ursorten lassen? Also diesen Urklon? Ja? Also diese Urrebe, ja? Warum hat man die weiter geklont?
Naja, Klone gibt es schon alleine aus dem Grund, weil sie sich natürlich verklonen. Also,
ja, natürlich, die passen sich an die Umgebung an.
Ganz genau.
Und hast dann quasi wieder andere Pflanzen. Aber genau. Es werden nicht auch viele Klone gezüchtet auf die Umgebung quasi. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel Klone für Ertrag, es gibt Klone für Qualität, es gibt Klone für trockene Umgebung, es gibt Klone für nasse Umgebung. Also je nachdem, wie der Weingarten ist, quasi wie der Umfeld ist, kannst du, haben sie einfach da schon quasi die Rebe so angepasst, ja, damit die am besten dort gedeiht. Ja. Und darum, bei manchen Rebsorten gibt es oft den Original, die Original-Rebstock quasi gar nicht mehr,
ja.
Ja, weil der einfach mit der Zeit nicht, weil den keiner mehr braucht hat, so auf die Art.
Ja.
Und du kriegst eigentlich nur mehr Klone. Ja. Es ist trotzdem dieselbe Rebsorten, ja, weil das hat mich oft ein wenig verwirrt. Ja. Schmeckt auch gleich, ist auch völlig gleich, hat nur was mit dem zu tun. Das besser wächst.
Steht auch nirgends auf keiner Flasche
drauf, wo ich geklont bin. Gange da nicht.
Nein,
ja.
Vergiss
weil, es. Wenn ich mir denke, es gibt, beim Friulano weiß ich es, ja, da gibt es 7 verschiedene Klone, ja, nur von der einen Beere. Ja, das heißt, das gange gar nicht. Ja, und die werden dann gemischt auch noch. Du kannst das nicht draufschreiben auf der Flasche, es funktioniert nicht. Ja.
Nein.
Aber ja, ist auch ein spannendes Thema. Also da kann man ganz, ganz tief einsteigen, wenn man will, ja, wenn man sich damit befassen
theoretisch
will.
Theoretisch ist es möglich.
Ja. Und mit den Winzerinnen und jeder wird da sagen, dass er was Eigenes hat. Ja,
ja sicher.
Was genau für seinen Weingarten passt. Ja.
Definitiv, definitiv. Ja, dann würde ich jetzt ganz einfach mal bei den internationalen starten. Ich glaube, wir haben jetzt einmal grundsätzlich eingeführt ins Thema. Internationale Rebsorten sind zu 90% aus Frankreich. Warum? Stell es einfach mal so in die Runde und ich höre einen nächsten Wein.
Warum? Ja, ich kann mir es nur denken, weil Frankreich trotzdem, sag ich mal, nicht umsonst wahrscheinlich das bekannteste Weinland ist.
Ja, weil
vielleicht
ich glaube, die
Italien,
längste Historie.
Oder Mid-Italien vielleicht noch. Ja. Aber
ja, mir ist gern. Ja.
Die haben wirklich, wie du sagst, die längste Historie, glaube ich. Also, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht bestätigen, der Andi wird uns das dann hoffentlich bestätigen können.
Aber ich gehe auch davon aus,
weil sonst hätte er nicht so einfach, gefragt.
Da haben wir eh schon mal, ich glaube, du hast eh schon mal was gesagt, Andi, dass die sehr weit zurück schon quasi probiert haben, auspflanzt haben, Buch geführt haben, genau über diese Geschichten. Und ja, das ist einfach so entstanden ist. Ehrlicherweise.
Und jetzt klären sie auf.
Das dafür Ganze,
die Flaschen auf.
Das Ganze funktioniert so.
Das war jetzt notwendig.
Ja, so kann ich das gescheit umgeben. Das Ganze funktioniert ja so. Frankreich, ich sage immer, ich bin so gerne in Frankreich, weil die legen nur Wert auf das, was wichtig ist, also Essen und Saufen. und das machen die jetzt schon ewig. Ja? Es gibt natürlich Aufzeichnungen von überall. Es gibt Aufzeichnungen in Italien, es gibt Aufzeichnungen in Spanien, es gibt Aufzeichnungen sogar in Österreich, die ewig alt sind. Nur aus irgendwelchen Gründen ist in Frankreich, weil die eben schon immer Wert auf das Richtige legen, die Aufzeichnung einfach besser.
Ja.
Und Frankreich hat dann irgendwann einmal extremen Vorsprung gekriegt in dem ganzen Thema. Und was tut man, wenn der Nachbar bessere Sachen macht wie einer selbst? Man schaut einmal um mich.
Genau.
Ja, so ist es einfach. Und dann fährt man nach Frankreich und holt sich diese Rebsorten, weil wenn die so gut sein müssen und wenn die so interessant sind, ja, dann holen wir sie die und das Ding, was wir dann draus machen, schmeckt genauso.
Genau.
Also leicht überspitzt gesagt.
Ja.
Und da haben sie halt tatsächlich wirklich die französischen Rebsorten, abgesehen vom Muscatella, was ja tatsächlich gar, oder vom Traminer, wo wir eher in Italien, Griechenland oder so sind, vom Ursprung, oder wirklich nur im Nahen Osten, sind wir dann bei Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, Pinot Noir, über Syrah, überall eigentlich in Frankreich daheim.
Ja. Und man hat halt auch gemerkt, da muss man, ich meine, es war ja, es gehört ja auch immer dazu, dass diese Rebsorten auch an anderen Orten richtig gut gedeihen. Ja?
Ja.
Was bringt, es gibt auch Rebsorten, zum Beispiel so wie der Nebbiolo, der im Barolo drinnen ist, da ist man draufgekommen, es gibt nirgends auf der Welt, wird diese Rebsorten so, wie es im Piemont wird. Mhm. Ja? Deswegen gibt es eben Rebsorten, internationale, die überall anbaufähig sind. Und auch natürlich in Frankreich, welche, die kannst du nicht auf der ganzen Welt anbauen, weil die einfach sonst nirgends so gut ausreifen, ja, und sich so gut entwickeln. Und das heißt, internationale Rebsorten sind in dem Fall dann Rebsorten, die eben da aus Frankreich kommen, wie du sagst, aber auch überall auf der Welt in gewisse ähnliche Regionen mit ähnlichen Verhältnissen genauso gut genauso gut werden wie in Frankreich.
Also ja, ich habe schon mal von Winzer gehört, ich sage jetzt nicht den Namen dazu, du Chardonnay kannst nehmen und überall ansetzen, der wird überall was.
So wie ein Cabernet.
So wie ein Cabernet. Cabernet, oder kommt das eh von dir, Cabernet kannst du aufs Autodach hauen und du musst schauen, dass das Auto nicht überwuchert ist.
Nein, das kommt nicht von mir, aber ist cool. Ja. Er ist wirklich so, also anscheinend. Und das sind halt so Rebsorten, ja, die sind so aller Welt. Rebsorten, die kannst du quasi überall einpflanzen,
ja,
und
die werden groß.
Ja, und darum sind sie ja internationale Rebsorten. Ja,
egal, wo du schaust, überall wirst du Cabernet
sowieso
kriegen.
Ja, sowieso, ja.
Selbst in Italien kriegst du überall.
Ja, natürlich, weil du einfach überall wächst. Ja.
Ja.
Mit einem wenigen Champ wieder ist es erledigt. Ja.
Ja.
Und wenn man, wie sagst du, den kriegst du in Österreich, ja, den kriegst du in Italien, den kriegst du in Frankreich, den kriegst du überall.
Aber da wird es trotzdem auch von den internationalen Rebsorten, ich nenne es jetzt damit Divas geben, die was ein wenig, sagen wir mal, mehr Pflege und Hege brauchen.
Der mittlerweile Lieblingsrebsorten, ja.
Weil es mir gerade untergekommen ist, zum Beispiel Syrah. Gibt es in Österreich nicht?
Doch.
Sicher.
Doch.
Neusiedlersee.
Wo?
Südburgenland,
Neusiedlersee. Warum hast du da noch nie einen dahergebracht oder was?
Ich habe sogar noch einen unten liegen, also das war nicht das Problem. Nein, Syrah gibt es. Ja, haben wir genauso in Österreich. Ja. Mhm. Also, was wir in Österreich, glaube ich, wirklich nicht haben, ist Grenache oder so.
Ja,
das wird eher dann für eine neue Welt interessant, wo das dann eher in die spanischen Geschichten auch.
Ja, in Italien gibt es einen Grenache, der heißt Cannonau auf Sardinien.
Ja.
Darum ist es ja, diese Rebsorten, da gibt es ja oft Rebsorten, die haben natürlich mehrere Namen. In einem anderen Land ist die gleiche Rebsorten, heißt aber anders. Ja.
Ja.
Darum, da muss man auch ein bisschen aufpassen oder kann man sich informieren, ja. Wenn man gerade beim Grenache Noir, den gibt es in Frankreich, dann gibt es noch in Spanien, da heißt
Grenache.
Genau. Und dann
Grenache Tinto.
Grenache Tinto, dann gibt es eben in Italien, in Cannonau und so weiter. Also verschiedene Bezeichnungen, ist aber immer dasselbe.
Ja. Genau. Wir reden eigentlich immer von denselben Rebsorten. Mhm. Beim Cabernet gibt es das nicht, ich weiß nicht, den hat einfach keiner übersetzt. aber Syrah, da fällt mir dann gleich der Shiraz sein in der neuen Welt. Mhm. Ja. Wo haben wir es noch? Ja, beim Grauburgunder haben wir, ist ja das
natürlich, ja.
Paradebeispiel, ja, für Synonyme. Grauburgunder, ja. Pinot Grigio. Pinot Gris in, als Französisch, ja. Pinot Grigio als Italienisch, ja. Grauburgunder in Österreich und in Deutschland, ja, beziehungsweise auch in.
Also schaut da einfach mal, wenn du ins Internet reinschaust, da gibt es bei einer Rebsorte oft 500 Namen, ja. Synonyme dafür. Das ist wirklich unfassbar. Also,
Primitivo fällt mir dann nur ein Zinfandel.
Ja, genau, ist auch das Gleiche.
Und in Kroatien gibt es auch noch einen, den kann ich aber nicht aussprechen, und ich weiß den Namen, ja, auch nicht mehr. Ist genau dasselbe, hat, ja, drei völlig unterschiedliche Namen.
Ja.
Und Zinfandel kennt man aus der USA.
Genau.
Ja. Primitivo kennt man aus Italien und, ja, Pitagorge, es ist dasselbe. Es ist dieselbe Rebsorten, ja, und das muss man da auch einmal dazu sagen.
Eben, ja.
Chardonnay hat sich ziemlich durchgesetzt, Amino hat sich durchgesetzt,
ja.
Sauvignon Blanc hat sich auch durchgesetzt.
Merlot ist auch eigentlich, überall heißt der Merlot.
Beim Traminer, ja, wundert es mich bis heute, dass er sich durchgesetzt hat.
Ja, nur weil du nicht magst. Also, ich finde den schon geil.
Es gibt schon gute Traminer.
Ja, du bist ja anders.
Dann kommen wir eigentlich schon ziemlich schnell zu den österreichischen Rebsorten. Mhm. Österreichische Rebsorten haben wir ja einige. David, willst du mal durch die Weißen durchführen, gehört?
Durch die Weißen?
Was da so einfällt?
Ja, die Weißen. Veltliner.
Wölker.
Also, der grüne, also, Veltliner.
Also
der grüne
Veltliner. In Österreich nehmen wir jetzt den Veltliner jetzt schon ziemlich ernst.
Ja, ja, haben wir grüne Veltliner.
Ja.
Dann frühroter Veltliner.
Ja.
Gehört der, warum? Gibt es einen normalen roten auch, oder?
Roten Veltliner gibt es auch. Mhm.
Ja, aber der ist nicht von Österreich.
Doch.
Schon.
Doch. Mhm.
Was ist der Unterschied zwischen Frührot und Rotnetter, dass der eine früher reif ist?
Nein, der eine wird früher rot. Nein, es sind alles Weißweine. Ja. Es ist ja so, frühroter Veltliner, grüner Veltliner und roter Veltliner sind drei verschiedene Geschichten.
Mhm.
Komplett.
Und der frührote Veltliner zum Beispiel heißt der Malvasia. Also wenn man einen Malvasia zum Beispiel getrunken hat, ja, dann ist das ein frühroter
Veltliner. Den es in Italien an jeder Ecke gibt.
Ja, oder also auch in Kroatien
wird, ah, der, ja, extrem, genau,
oft getrunken. Ja.
Wirklich?
Ja,
ja, Malvasia. Und das ist nichts anderes wie ein frühroter Veltliner.
Ich habe in Kroatien schon Wein getrunken auch, aber ich habe bis heute noch nie gewusst, was ich trinke, ganz ehrlich getrunken.
Ja.
Und gefühlt hat alles gleich geschmeckt.
Nach Urlaub. Und Frische. Genau,
ja. Gefühlt hat wirklich, ja, alles gleich geschmeckt.
Also alles der Zitrusnoten, ist alles ein bisschen frischer.
Also ich weiß nicht, ob es da unten wirklich guten Wein macht.
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel.
Aber recht viel ist mir nicht untergekommen.
Nein, Kroatien macht schon richtig, ja, ja, gute Weine auch. Man muss wieder dazu sagen, ich habe ein Bekannter von mir, hat mir einen kosten lassen. Und weil der war im Urlaub unten und der nimmt immer Weine mit, das ist auch ein bisschen beinverrückter. Schöne Grüße an den Winti. der hat mir einen kosten lassen. Habe ich gesagt, ja, ist ja geil. War ein roter, glaube ich, Cabernet Merlot. War eh gut. Die scheiß Flaschen hat auch wieder 45 Euro gekostet. Und dann denke ich mir so, Alter, weißt du, aus Kroatien, da ist das Preisniveau doch noch ein bisschen anders normal. Seit letztes Jahr nicht mehr, weil da, jetzt haben sie auch 1 Euro, aber für 45 Euro, hey, kriege ich halt in Österreich auch was anderes wieder.
Ja, ja, absolut, ja. Aber ja, nur dazu sind es dann trotzdem wieder internationale Rebsorten. Wann? Zum Beispiel so wie in Slatina gibt es Rebsorten da unten.
Okay.
Das ist was Autochtones, ja, von da unten, dann sowas taugt man. Weißt du, dann sowas trinken, das was halt wirklich dort wieder Autochtones. Ja. Weil internationale ist für mich, ja, da gibt es gute Österreicher, da brauche ich nicht so weit fahren oder ja, da gehen ins Geschäft, kriegst du überall. Ja, schön, nee, ist dann nur, ey, wahrscheinlich, wenn du das nebeneinander vergleichst zum Beispiel, dass du halt einfach das Land, den Boden, die Umgebung auszuschmeckst. Ja.
Also,
ich habe mir es halt beim Herfahren gedacht, ja, wie ich da, halt beim Herfahren, wie du gesagt hast, eigentlich, was wir halt machen oder Ding, habe ich mir gedacht, so eigentlich aktuell, meine Lieblingsrebsorten ist die Rebsorten, die ich noch nicht kenne.
Ja.
Weil ich aktuell so gern Wein koste. Ja, also.
Ja, so soll es aber sein.
Wirklich.
Ja,
also, ich würde mich jetzt nicht auf eine Rebsorten festlegen, ja, sondern wirklich, die Lieblingsrebsorten ist aktuell die, die ich noch nicht kenne.
Ja. Ja, und das ist ja das Coole, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, kommst du drauf, wie viel das gibt.
Ja.
Und dann wird automatisch, finde ich, so ein wenig auch der Abenteuergeist geweckt. Ja, dann sagt, jetzt probiere ich mal was ich nicht kenne. Ja, und aha, das schmeckt so, passt, dann probieren wir das nächste. Und das sollte sein, genau das, ja, sollte sein. Ja, drum,
das ist wie beim Essen.
Aber nur von Rebsorten, nur Rebsorten entdecken, geht schwer, weil du musst da schon 100 Flaschen aufmachen, wenn du Rebsorten entdeckt,
genau,
hast.
Genau, ja.
Weil wir entdecken ja dabei nur in Wein. Weil es noch, ja, es kommen jedes Jahr neue, also bitte weiß ich, da wären wir nicht fertig. Gott sei Dank wären wir nicht fertig. Ja. Aber ja, Frühroter Veltliner zum Beispiel, wie ich die ersten Zusammenhänge mit Wein gehabt habe, das ist schon wieder ewig aus, aber 15 Jahre her wahrscheinlich.
Ist ja Mai.
Danke, David. Habe ich Frühroten Veltliner extrem gern getrunken. Also wirklich extrem gern getrunken, aber heute, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mehr so viel Freude damit.
Ja, man trinkt es ja auch von gewisse Dinge. Ja,
ja, vor allem, es ist ein einfacher Wein, also es ist meistens ein ganz einfacher Wein. Frühroter Veltliner hat mehr oder weniger frische und leichte Anklänge, aber das war es halt auch wieder. Und grüner Veltliner ist natürlich der König von alle Veltliner, und der rote Veltliner erkennt man ganz einfach. Wirklich. Wenn du dann Veltliner im Glas lässt, jeder, der David kennt auch schon einen Veltliner im Glasl, blind eigentlich. Immer.
Das kann ich.
Und wenn der so eine leichte Bitterness hat im Abgang, so leicht hinten auf der Zunge, so leicht bitter abgeht, dann ist meistens zu 99,9% der rote Veltliner. Ist er so, bringt extrem viel Ertrag, muss extrem zurückgeschnitten werden, rote Veltliner. Nur dann kommt er auch wirklich in den Sweet Spot rein, also dass man sagt, da wird er gut. Ja. Ansonsten ist es Massenwein und dann schmeckt er auch das noch. Ja. Ich habe mal ein guter Freund von mir, der sich gar nicht mit Wein auskennt, hat mir einen roten Veltliner mitgenommen, den er irgendwo hergehabt hat. Keine Ahnung, wo er den hergehabt hat. Das war ein Saurampfer. Da habe ich ein Glasl probiert und dann habe ich dann glatt die ganze Flasche, weil den hast du nicht saufen können. Und dann haben wir eben letztes Jahr im Kurs einen roten Veltliner getrunken, wo sie gesagt haben, die haben es halt wirklich zwei Drittel von der Ding runtergeschnitten, Grünleser gemacht und dann erst reifen lassen. Ja. Und der war echt fein. Obwohl ich das Bitterness eigentlich normal nicht so gerne habe, aber der war richtig geil. Cool. Kriegt man ja auch ganz selten, also ich glaube im Wagram ist er nur gern daheim, ist er autochton und glaube ich auch im DRC eben auch bis auf ihn zugelassen. Ja, voll spannend. Aber, was ich ja noch viel spannender finde unter den österreichischen autochtonen Rebsorten, und Bouvier. Wo man ja Bouvier, nein, den
der
würde ich eher so
französischer.
Ganz ja, ehrlich. würde ich aber eher so beim Frührotten mit Linie erwarten. Vom Geschmack her. Bouvier ist sehr frisch, ist die erste Sorte, was gelesen wird in Burgenland. Also der wird Anfang August schon gelesen.
Baut man die dann auch im Fassler aus oder eher nur Stalltank? Stalltank und frischer Wein und Vollgas.
Genau, Bouvier findest du im Sturm sehr oft, weil es wurscht ist, wie welche Rebsorten du rein tust. Der muss nicht recht machtig sein, da schmeckt es noch nichts. Wird voll oft eben für Sturm hergenommen, dass man eben schnell mit dem Sturm draußen ist im Geschäft. Bouvier, Weingutel, musst du eh kennen. Der Wein heißt Tigerblut, ist der erste Wein, den sie machen, und es ist frische und fertig. Also, weiß man halt. Nein, es ist schon gut, also man kann im Sommer leicht gekühlt, und die sind ja meistens auch ziemlich schnell fertig, weil nach 4 Wochen ist der ja schon auf der Flasche fast.
Okay, ja.
Und dann schon die ersten frischen, ist schon geil. Also wenn man dann im Oktober aussehen und nur einen warmen Tag schon einen frischen kosten kann,
ist natürlich cool,
da ist richtig geil. Jetzt brauche ich den zum Beispiel nicht. Wenn es besser Bouvier herstellt, sage ich, meh, weiß ich nicht. Was ich aber richtig geil finde, und jetzt tue ich noch einmal, das ist der Rotgipfler.
Den hast du jetzt verliebt, gell?
In den habe ich mir
seit uns letztes Mal ein paar untergekommen sind.
In den habe ich mich ein bisschen verliebt, in den Rotgipfler. Finde ich mega geil. Kann ich auch, glaube ich, schon so ein bisschen ankündigen. Kriegen wir bald so richtig geil auf der Plattform.
Spoiler Alert,
ja. Wir haben jetzt schon einen auf der Plattform, den kann man natürlich schon mal gönnen. Aus dem Weinführer vom Weingut Christen. Der hat ein bisschen Reservegeschichte ausgemacht. Kann man zum Einnorden mal probieren. Aber da kommen richtig geile Sachen aus der Thermenregion noch, dort wo er wirklich heimisch ist, dort wo er im DRC drinnen ist. Und ja, mega geile Weine. Werden wir sicher in Zukunft dann bald einmal im Podcast haben.
Ja, und das ist ja auch so richtig österreichische, autochtone, alte Rebsorten.
Ja, und also, an deren müssen wir festhalten, weil für mich ist der absolute österreichische Speisenbegleiter, der passt einfach zu allem, was du in Österreich gern isst. Zwiebelrostbraten, Schnitzel, Ding, da passt immer Rotgipfler dazu.
Das stimmt.
Das ist, egal was du in der österreichischen Küche machst, du kannst immer, und das ist jetzt Expertentipp von mir, ja, wo ich kein Experte bin, aber wenn ihr einen Rotgipfler daheim habt, dann habt ihr einen Speisebegleiter für österreichische Küche. Immer. Einfach eine geile Geschichte.
Interessant, ja.
Ja, Neuburger haben wir eh schon hier und da mal getrunken. Ah, geile
Rebsorten. Mhm. Ist auch das gleiche. Neuburger, oder? Und Rockhüpfler sind richtig alte.
Ja, Neuburger ist autochton in der Wachau, glaube ich.
Ja.
Also der Donau entlang.
Genau, da ist ja angeschwemmt worden, oder?
Da gibt es ja die Geschichte, da ist ein Bücke Reben angeschwemmt worden, dann haben sie da reingesetzt und dann, das war ein Neuburger. Muss man nicht so ernst nehmen, ist sehr wieder am Augenzwinkern. Und Rotgipfler ist ja Thermenregion. Also wir haben ja mit Christen, mit Bernhard drüber geredet und der hat gesagt, 98% von der Rebfläche von Rotgipfler im Weinviertel hat er.
Okay, Wahnsinn.
Ja.
10.
Na, coole Weine. Österreichische Rebsorten, mega gut halt einfach. Und die Roden kennen wir auch, glaube ich, alle. Blauburger, Blauer Portugieser, eher weniger.
Mhm.
Blauer Wildbacher.
Was ist das?
Da habe ich letztes Mal einen getrunken, ja. Aber ganz zufällig.
Ein blauer Wildbacher?
Ja.
Rotwein?
Ja. Nein, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, aber wir sind auf der Karte untergekommen.
Ja.
Und ich habe einen getrunken. Ich kann jetzt nicht einmal noch sagen, weil der Tag war dann relativ lang noch. Ich weiß nur, dass man auf der Karte untergekommen ist und dann habe ich mir gedacht, ich muss ihn einfach kosten und ich weiß nicht mehr, wie er schmeckt.
Was ist ein blauer Wildbacher, David?
Ja, bin Jesus, sag ich Klapperl.
Schücher. Genau. Blauer Wildbacher ist Schücher.
Schücher, ja.
Schücher wird aus blauer Wildbacher gemacht. Ist natürlich ein Rotweinsorten.
Ja.
Klar, ist Schücher ist Rosé. Es gibt noch ein Rot ausgebaut und es gibt noch ein Weiß. David, weißt du auch, haben wir schon ein paar Mal
getrunken.
Ja. Weiß gepresst.
Die gibt es eigentlich wirklich in alle Formen.
Ja. Schücher kriegst du überall.
Gibt es in alle Formen.
Immer blauer Wildbacher. Ja. Immer 100% blauer Wildbacher. Und mega geil, weil er immer einfach wirklich wandlungsfähig ist. Und kommt aus, finde ich, aus einer der letzten Cool Climate Regionen Österreichs, der Weststeiermark. Die ist immer underrated. Also Weststeiermark ist mega geil. Auch die Weine, die was dort herkommen, der Sauvignon Blanc, den was wir vom Weingut Reiterer haben, ein mega geiler Sauvignon Blanc. Also da ist wirklich dann so, dass ich sage, Neuseeland muss ich auch ziehen, Weststeiermark kann es auch.
Ohne Labor.
Aber in Sauvignon Blanc passt es ja, wenn es ein wenig kühler ist.
Ja,
also
so gehört das
dem passt es auch, weil der, dann kriegt er ein wenig nur mehr Frische und
ganz
dann
genau.
Geht es da hin und
ganz genau.
Dem passt es auch. Ja.
Drum Sauvignon Blanc und Blauer Wildbacher ist im DRC Weststeiermark drin und ein bisschen die höchste Stufen. Mhm. Das funktioniert einfach extrem gut und ist einfach geil. Ja, was haben wir dann nur? Blaufränkisch St. Laurent, ganz wichtig auch natürlich nicht zu vergessen, der Zweigelt.
Das ist fast die wichtigste rote Rebsorte in Österreich.
Nein. Welcher?
Der Zweigelt.
Ja, bekannt.
Er ist
bekannt.
Ja, erstens die bekannteste und zweitens wahrscheinlich die meist ausgesetzte von den Roten.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Das werden wir dann machen, wenn wir im Podcast in Zweigelt beleuchten. Wir werden mal irgendwann einmal einen Podcast mit rein nur Zweigelt machen, hoffentlich. Mhm. Und rein nur Blaufränkisch.
Mhm.
Für
das
mich.
Ist nicht U-Fränkisch.
Pst, für mich ist der Blaufränkisch die österreichische Rotweinrebsorte.
Blaufränkisch.
Ich würde sagen beide, weil auf jeder, also vom Bekanntheitsgrad, auf jeder Weingarten in ganz Österreich.
Ja, aber was
findest du immer an
ja.
ja. Blaufränkisch und ein Zweigelt. Warum? Weil die zwar so unterschiedlich sind, ja. Und weil es gibt ja auch die Weintrinker. Der eine ist das sind die Zweigelt-Trinker und die anderen sind die Blaufränkisch-Trinker, ja. Also,
Michi, wann hast du das letzte Mal ein Zweigelt bestellt?
Ich bestelle kein Zweigelt. Nein, mache ich schon, stimmt nicht. Mache ich schon, ist gar nicht so lang her. Warum? Weil das auch, weil es da auch von bis gibt. Da gibt es einfach eine Range vom Wüstentrinker bis richtig gut.
Ja.
Und darum ist das immer spannend. Ja.
Kennt sich ihr, weil wir sind ja zu dritt beim Weinexperten im Kurs gesessen, kennt sich ihr an den Zweigelt erinnern, den sie uns eingeschenkt haben?
Welchen von den?
Aus dem Mittelburgenland, ja.
Aus dem Mittelburgenland?
Ja, aus dem Blaufränkisch. Da haben wir auch schon in der
Bühne.
Wo jeder da gesessen ist, Blaufränkisch.
Ja.
Blaufränkisch, genau, Drungen, Blaufränkisch, passt. Aber alle, der ganze Kurs.
Das Einzige, was nicht passt, war die Farbe.
Ja, es ist im Podcast eh schon alter Hut. Ja?
Ja,
Neusiedlersee ist der Zweigelt ja im DRC drin.
Klar.
Und im Mittelburgenland ist der Blaufränkisch. Mhm. So, jetzt gibt es natürlich einen Haufen Winzer, die Zweigelt im Mittelburgenland, im Blaufränkischland anbauen. Es gibt natürlich einen Haufen Winzer, die am Neusiedlersee auch einen Blaufränkisch anbauen. Mhm. So, und Blaufränkisch aus dem Neusiedlersee merkt man, oder kann ich mittlerweile schon bestimmen, und Zweigelt aus dem Mittelburgenland kann ich auch schon bestimmen. Mhm. Weil du hast dann so Noten drinnen, die einfach ein Blaufränkisch auszeichnen, obwohl es eigentlich ein Zweigelt ist. Mhm. Und das merkt man.
Ja. Und da merkt man aber auch, wie viel dass der Boden und die Umgebung ausmacht. Ja? Dass die Rebsorten ist nicht, ihr wie man glaubt, früher.
Es ist nur die Rebsorten.
Es ist nur die Rebsorten quasi und ganz wurscht wo, die schmecken alle ungefähr gleich. Ja? Völliger Blödsinn. Anscheinend, angeblich, ich kann es nur nachsagen, 75% vom Geschmack macht der Boden, ja? Und quasi alles rundherum. Ja? Also und dann kommt die Rebsorten. Was ich den Eigengeschmack, ja, hat's, aber alles rundherum macht in Wahrheit die ganze Stilistik aus von dem Wein, ja. Und das merkt man bei solchen Geschichten dann wieder so schön.
Ja, wirklich. Ja. Wenn sie dann komplett aufstrahlt.
Völlig, ja, völlig.
Das ist ja dasselbe, wo wir das letzte Mal ja geredet haben, wo ich gesagt habe, muss Traminer sein aus Klöch. Weißt du das noch?
Ja.
Wie wir das Blindtesting gehabt haben, obwohl wahrscheinlich Luftlinie nicht einmal 50 Kilometer weg war, von dem, wo er wirklich her ist. Mhm. Nämlich aus dem Friaul. Und das ist halt auch wieder ein Eck, wo ich sage, okay, das merkt man vielleicht. Oder, wo ich ja auch immer sage, und tatsächlich habe ich es dabei noch alle geschafft, einen grünen Veltliner aus der Wachau, aus dem Kremstal und aus dem Kapte auseinanderzuhalten.
Na drum, und das ist einfach,
einfach
ein bisschen Übung.
Ja.
Und da merkt man einfach eben es. Und da macht es ja einen Sinn, einen Wein von einem gewissen Gebiet kaufen, mit der Terroir-bezogen.
Ja, ja,
wenn
sicher.
Der Terroir-bezogen gemacht ist, ja,
ja.
Dann geht es ja genau um das, dass, hey, voll cool, das ist zwar Grüne Weltblinder, aber der hat einfach, der schmeckt so, wie er von dort ist. Ja. Und deswegen gibt's er das. Und das macht's ja dann so spannend, macht natürlich das Ganze noch viel, viel fettiger. Ja. Mich hat das am Anfang völlig der Schlag, ja.
An jeden, glaube ich, der was sich dann einfach anfängt, dass er sich für Wein interessiert und dann draufkommt.
Ich werde nie fertig und wo soll ich denn anfangen?
Ja.
Wo soll ich anfangen? Bei diese, nein, es gibt kein Anfang, kein Ende, ja.
Ja.
Und erst, je mehr das kostet, umso mehr, dass du informierst und so weiter, kriegst du ein bisschen einen Plan, okay. Warum geht das so? Warum ist das so? Und dann kommst du langsam drauf, hey, cool. Das schmeckt so, das hat den Charakter, das ist ein Futur-Den-Charakter und dann kommt man ein wenig rein in das. Also es ist ein Reife- und Lernprozess. Ja,
was anderes ist Wein nicht. Ja.
Ja.
Und Wein ist, glaube ich, eines der vielfältigsten Themen auf der Welt. Ja.
Ja,
weil von was gibt es so viel wie von Wein?
Ja.
Von der Verschiedenheit,
Vielfalt her. Weil es ist keiner so wie der andere.
Genau,
weder der
Jordan
noch der Nachbar quasi.
Käse. Weil war,
ja, ist wahrscheinlich das Gleiche. Ja.
Käse und Politiker.
Das hat heute sein müssen.
Das hat heute sein müssen.
Nein, im Endeffekt, ich bin voll bei euch. Italienische Rebsorten, Michi, willst du was dazu sagen?
Ja, hört euch im Podcast nochmal. Willkommen in Italien. Nein, die wichtigsten Rebsorten in Italien sind, wie ich selber nicht glaubt habe, Nummer 1 in Weiß ist nicht Glera, ja, Glera ist die Prosecco-Traube, sondern ist, na, sagen wir es, was im Lugana drinnen ist zum Beispiel, wie liegt es auf der Zunge, gibt es in 1000 Varianten.
Weil was ich es nicht.
Nein, aber so ähnlich. Es fällt mir
ich weiß gerade nicht, was ich da drin
ist. Nummer 2 ist Cateratto aus Sizilien. Und
ja, müsst ihr nicht da dabei sein.
Ja, ist eh da dabei. Und dann kommt Glera, also die Prosecco-Traube. Genau. Das sind halt
was ich auch gerade sehe, genau, was man ja nicht vergessen darf. Wir haben ja noch in Riesling Italico.
Ja, genau, den gibt's in Österreich genauso wie in Italien.
Den gibt's nämlich genauso in Italien, ist sogar autochton aus Italien, darf man nicht vergessen, der Welschriesling.
Das hätte ich nämlich auch nie geglaubt, weil das Welschriesling war immer so ein typisch österreichisches Thema.
Ja,
weißt du, erstens
Welschriesling gibt's in Österreich. Ist eine österreichische Bezeichnung.
Genau, ja.
Ganz
ja,
ehrlich.
Voll, ja, absolut. Ja. Und stimmt, der kommt eigentlich aus Italien. Ja.
Wo ist eigentlich... Weil wir gerade davon reden, Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal
denke.
Aber der Riesling, Deutschland?
Ich würde zu Deutschland teilen.
Aber auch nicht die Deutschen die besten Riesling machen.
Riesling machen die Deutschen schon immer. Und ich würde jetzt einmal sagen, kein Land dieser Welt hat so viel Riesling-Vergangenheit wie Deutschland. Zu Recht aber. Muss man ganz ehrlich sagen, was die deutschen Kinder werden machen, ist Riesling. Wenn ich mir den Riesling von der Mosel, da lasse ich da den einen oder anderen Österreicher einfach stehen. Haben wir das letzte Mal verkostet, David.
Ja.
Wir haben zur später Stunde, es war, man muss dazu sagen, die 10. Flasche Wein oder so. wir waren Gott sei Dank nicht zu zweit, wir waren ein paar mehr Leute. Aber wir haben dann angefangen, deutschen Riesling mit Österreichern zu vergleichen. Haben aber leider einen Fehler gemacht, wir haben einen deutschen Riesling genommen, der kostet 50 Euro.
Die Flaschen. Ja.
Ein A-Klasse, Top-Winzer aus von der Mosel, mehr oder weniger. Mhm. Ein 4-Sterne-Winzer, kein 5-Sterne-Winzer, weil 5-Sterne-Winzer von der Mosel kostet über 2000 Euro, die Flaschen, das interessiert uns nicht. Nein, aber im Endeffekt, ja, da haben die Österreicher einfach nicht so mitgehen. Es ist,
ja, die deutschen Riesling haben einfach das gewisse Etwas.
Okay. Ja.
Ja. Die bringen noch was mit im Geschmack, das was, den Österreich nicht so findest.
Ja, das nächste Mal nehme ich auch mit. Ich habe noch ein paar unten. Ich habe jetzt wieder neu bestellt, tatsächlich. deutsche Rieslinge und,
ja, spannend, ja.
Einfach mega. Ich würde nach Deutschland da. Riesling, definitiv.
Mhm.
Ja. Ich verstehe auch an jeden Deutschen, der keinen österreichischen Riesling hat.
Aber Entschuldigung für die Unterbrechung bei den Italienern, aber mir hat das nur kurz interessiert.
Ja, klar. Man muss jetzt ein bisschen sagen, wie gesagt, in Italien gibt es natürlich diese ganzen internationalen Rebsorten, gedeihen wunderbar in Italien, von oben bis unten. Gibt es immer wieder, haben wir heute schon ein bisschen darüber geredet. Und in Österreich haben wir wie viel anerkannte?
42 oder 42,
irgend sowas. Ja, in Italien sind es um die 2000. Und 4000 gibt es und 2000 sind quasi anerkannt als DOC. Also als Qualitätswein-Rebsorten. Ja, ja, darum, da gibt es einfach so viel in jeder Region, da muss man sich einfach ein bisschen damit beschäftigen. Ganz wichtig ist Garganeger, Soave kennen auch ganz viele Leute, die Rebe, die da drinnen ist, ist Garganeger. Clara, wie gesagt, Prosecco Traube, Pinot Grigio, Grauburgunder, ja, auch was Klassisches aus Italien, gibt's, ist aber auch international natürlich, ja. Ja.
Apropos, trinken wir auch jetzt gerade Pinot Grigio vom Weingut Venchiarezza, haben wir eh schon einige Mal angesprochen gehabt, aus dem Friaul. Tipptopp, was sagst du, David?
Ja, sehr gut. Also, kann man nichts falsch machen.
Naja,
er kommt ein bisschen mehr in Breite und ein bisschen mehr in Länge. Find aber es ist ja der Pinot Grigio.
Finde ich gar nicht.
Ich finde das für einen Pinot Grigio eh schon.
Ich finde erstens.
Das hab ich gemerkt, wie ich es ausgesprochen habe, dass wir über einen Grauburgunder reden.
Ja. Er hat sehr viel Duft, dass er Grauburgunder ist. Muss ich halt von meiner Seite aus.
Alles hat jetzt mehr Duft, weil wir halt die richtigen Glaseln dazu haben. Ja.
Richtig, ja. Ja. Nein, wie gesagt, da kann man ganz, ganz tief reingehen. Ja. Sangiovese bei den Roden natürlich ganz wichtige Rebsorten in Italien, ist im Chianti drinnen.
Oder meine Lieblingsrebsorten, Corvina.
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, im Amarone zu finden und, ja, dann, Nebbiolo, im Barolo.
Unbedingt, ja.
Große, wichtige Rebsorten. Wie gesagt, da kann man von bis, da muss man einfach ein bisschen in die Regionen gehen, was halt eben dort dann auch wirklich autochthon ist, quasi.
Ja.
International, wie gesagt, gibt's von oben bis unten.
Genau. Ich habe jetzt nur ein Thema, das ein bisschen, wir haben jetzt nur theoretische Deutschen. Müller-Thurgau, Riesling und Scheurebe habe ich da dazu gezählt. Scheurebe.
Sag mal.
Gar nichts. Semmling.
Ist das der Semmling? Machen sie aus dem Sämling, ja.
Es ist ja so, wir müssen sich kurz über die Scheurebe unterhalten. Die Scheurebe ist der Sämling 88, nur Sämling 88. Ist in Deutschland ein bisschen verpönt. Es wird wahrscheinlich um die 2,8er gehen. Ja. Jeder, der es nicht weiß, oder jeder, der wissen will, warum, der soll es googeln, bitte.
Genau,
24. Ich sag da nichts dazu. Die Deutschen sagen Scheurebe zum Sämling 88. Es ist aber tatsächlich der 88. der 88. Klon vom Sämling. Und darum ist tatsächlich der Sämling 88. Ja.
Ist halt so. Ja.
Ist so. Ja. Und meiner Meinung nach sollte man halt auch dabei bleiben, weil man hat mit dem anderen gar nichts am Hut.
Richtig, ja.
Die Französischen haben wir eigentlich alle durchgemacht, jetzt heute, die jetzt aber einmal von Bedeutung sind für uns. Unterm Strich, wo ich unbedingt hin wollte,
Bibi,
ist nur ganz kurz die Bibi-Rebsorten anzusprechen. Ja, warum? Ja. Weil wir auch seit dieser Woche, also eigentlich seit gestern, beziehungsweise seit heute noch früh, eine junge Winzerin auf der Plattform haben, die Pivida oder die Piviida. Das wird uns nur hoffentlich in einem eigenen Podcast verzögern, wie das tatsächlich dann immer ausgesprochen wird. Ich sage jetzt einfach immer Pivida. Wir haben die verkostet vor 2-3 Wochen. Wann war es? Ich weiß nicht mehr genau.
Vor 2 Wochen.
Genau, und haben gesagt, Pivi, da müssen wir zuschauen. War ein ganz nettes Gespräch und dann, wenn wir gegangen sind, haben wir gesagt, hey, wir machen Vinonia, wenn es wollt, wir haben Pibis, haben wir auf der Plattform, wir suchen aber immer noch österreichische Pibis, die man auch trinken kann.
Genau. Das ist gar nicht so leicht.
Genau, ja, genau.
Die sind einfach noch nicht so weit,
dass sie
wirklich
so
lange, ja. Das auslösen, was du vom Wein erwartest.
Genau so habe ich es gesagt und das hat sie irgendwie witzig gefunden. 2 Tage später hat sie geschrieben, ja, nein, sie würde ihre Einladung gerne nachholen und sie würde gerne bei uns mitmachen.
Ja, cool.
Das passt gut. Man muss wirklich sagen, es sind die unter anderem mit einem anderen Weingut, was wir an dem Tag noch verkostet haben, die besten Pivis, die ich je getrunken habe.
Mhm, cool, ja.
Dabei haben wir Donau Veltliner, Donau Riesling und Sauvignon Gris.
Ja, genau. Mhm, genau, genau.
Sauvignon Gris verkostet und alle drei tiptop. Ja. Wir haben auch schon einen Neichen verkostet, einen Roden. Bist du gelernt, war der geil? Ich weiß aber nicht mehr, was war. Ich glaube, Pinot.
Ja, das, irgendein Pinot war es.
Pinot.
Irgendein Pinot war es, glaube ich. Aber ich habe meinen Namen auch ganz war ehrlich Pivi nicht gemerkt.
Mhm. Ja. David, was sind überhaupt Pibis?
Ja, Pibis sind die pilzresistenten Rebsorten.
Nein, darf ich kurz zwischen pilzwiderstandsfähig.
Bitte, pilzwiderstandsfähige, ja. Entschuldige.
Also, weil das ist nämlich wirklich ein Unterschied. Weil sie sind nicht resistent gegen die Pilze, also, sondern wirklich, sie haben eine höhere Widerstandsfähigkeit, ja. Also, ich weiß, ich bin klackeriert, aber, ja.
Nein, du hast völlig recht, weil es wird tatsächlich weniger gespritzt. Mhm. Und man muss anzeigen, wir haben heute schon über das Weingut gesprochen, ganz kurz, wir haben den Namen noch nicht gesagt, weil sie noch nicht auf der Plattform sind, die jetzt aber dann bald kommen, die tatsächlich einen Sauvignon Gris machen, ungespritzt.
Mhm.
Komplett ungespritzt.
Mhm.
Hat's verzögert, gell?
Haben's verzögert. Ja.
Es war zur späten Stunde, weißt du da? Kannst du ja das nur so knäppeln. Nein, aber tatsächlich komplett ungespritzt. Ich glaube, die Ida hat gesagt, sie fahren statt 8-mal im Jahr nur 2-mal durch den Weingarten, sind wieder dabei, wo man sagen, es ist einfach nachhaltiger, es ist, Bodenversiegelung ist da kein so ein Thema, es passt halt einfach besser in die Natur rein. Woher kommen die? Woher kommen Pibis? Sind alles Kreuzungen aus Deutschland eigentlich?
Mhm.
Darum haben sie auch alle so deutsche Namen, muss man dazu sagen.
Ja.
Und sie brauchen nur Zeit.
Ja. Ja. Und die sind halt alle mit einer pilzwiderstandsfähigen Rebe gekreuzt. Also man nimmt Rebsorten her, die man kennt, ja, und kreuzt die quasi mit einer Sorte, die pilzwiderstandsfähig ist. Und schaut dann, dass man durch das quasi denselben Charakter rausbringt, wie halt schon gängige Rebsorten. Aber wie man weiß, ist ja auch das Problem, bei einem Wein neue Rebsorten in einen Markt zu bringen, ja, ist ja ganz, ganz schwierig. Überhaupt, wenn der Geschmack anders ist, ja, weil wir sind alles gewohnt, wir sind einen Weltliner gewohnt, wir kennen einen blaufränkischen Zweigl, ja. Und wenn der jetzt ein wenig anders schmeckt, dann spielt das natürlich auch noch mit, ja, dass der verbreitet wird, dauert das einfach wieder Jahrzehnte.
Anders schmeckt, ja, das dauert nicht umsonst Jahrzehnte, weil die Reben trotzdem noch alle relativ jung sind.
Ja, das kommt nur dazu. Ja.
Die sind noch relativ jung, also die haben eher ein Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft, was da eigentlich drinnen ist.
Ganz genau.
Und darum sagt man immer, Die kommen erst.
Ja.
Die kommen erst. Die sind gerade im Anmarsch und das wird noch.
Und nachdem du weißt, wie lange das dauert, bis sie Wein entwickeln und verbessern kann, weil du brauchst ja immer ein Jahr, damit du gesehen hast, okay, war das jetzt gut oder schlecht, was ich gemacht habe. Dann dauern ja quasi so Entwicklungen Jahrzehnte, bis du dann wirklich sagen kannst, okay, passt, jetzt ist der Rebstock quasi so weit, dass ich jetzt da wirklich den massenweise auspflanzen kann und da kommt was Gescheites raus.
Die werden auch immer weiterentwickelt. Also das ist ja tatsächlich so, dass da immer wieder neue Klone kommen, die werden weiterentwickelt und. Was das Interessante an der ganzen Geschichte ist das, wenn man sich das habe ich mir gestern gedacht, wie ich die Weine gepflegt habe, wenn man sich das anschaut, wir waren heute schon bei der Reblaus. Mhm. Weil ich es hergegangen und hat in Europa einfach überall Amerikaner eben drunter genommen, die Feinreben drauf gesetzt und auspflanzt. Man ist schon mal da durchgegangen, weil man nicht anders Kinder hat. Naja, jetzt haben wir einen Klimawandel, jetzt haben wir das ganze Zeug. Der Pilzdruck wird jedes Jahr höher, umso höher, dass bei uns die Temperaturen werden, wird der Pilzdruck höher. Dann regnet es wieder, dann steigt wieder die Sonne, wir haben das ganze Jahr halber zur Brühe wieder. Leider Gottes, es ist halt für unsere normalen Rebsorten, die wir eben seit der Reblaus jetzt haben, einfach nicht mehr so ideal. Und jetzt müssen wir einfach einmal wieder mal durchgehen und ich nehme jetzt einmal einen Donau-Riesling und einen Donau-Veltliner her, weil da ist es einfach. Ein grüner Veltliner, der mit einem Chevrolet Blanc gekreuzt worden ist. Chevrolet Blanc ist französische autochthone Rebsorten, die einfach gegen alles alles resistent oder widerstandsfähig ist. Ja. Und da hat man jetzt einfach gekreuzt mit grüner Veltliner oder Riesling. Ja. Für einen Donau-Riesling natürlich mit Riesling, für Donau-Veltliner eben mit Veltliner, grüne Veltliner.
Danke für die Erklärung.
Bitte gerne. Das ist wichtig, oder?
Ja.
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 Und ja, ist voll spannend. Ich weiß nicht, warum sie mich schon wieder auslacht.
Nein, gar nicht. Wir sind völlig menschlich. Einfach.
Oder? Verwende
den ganzen
Tag irgendwelche Sachen, die was keiner versteht, ja? Wann er über den Wein redet.
Jetzt waren sie beide überfordert mit Chevrolet Blanc.
Und jetzt
sagt's nicht, dass ja, solche Diebe
aber ich weiß, dass er in Donau Riesling
erklärt hat, dass der mit Riesling gekreuzt wurde.
Genau, ganz wichtig.
Nein, kennt das ja, dass das
mit. Ja, nein, David. Es ist nicht so leicht. Was ist ein Muscaris?
Muscaris, keine Ahnung.
Also Muscatella mit Riesling. Das war ein Scherz.
Das ist natürlich gemein, gell?
Das werden jetzt ein paar Hate-Kommentare wahrscheinlich.
Nein? Ich schaue jetzt nach, was Muscaris ist. Aber das ist, da kann ich eine Geschichte dazu erzählen. Wir haben ja ein Weingut, also das Weingut Hirschmuggel.
Warte kurz.
Ja?
Jetzt schließen wir nur kurz die Pibis an und dann kannst du reden, was du willst, weil dann muss ich da nicht mehr zuhören. Nein, Schmäh. Ich freue mich schon.
Bist du drauf?
Ich freue mich schon voll auf den Podcast. Wie hast du gesagt, mit der Pibi Ida? Wirklich,
wir haben bis heute noch nicht gefragt, ob sie überhaupt den Podcast können machen.
Ja, das wird sicher kein Problem sein, weil es freut sich ja jeder, wenn er ein wenig quatschen darf und die Leute dürfen ihm zuhören.
Hoffentlich.
Und ich freue mich wirklich schon drauf und ich bin gespannt, was sehe die Pibis sagen. Wie sehe ich das sehen eigentlich?
Ich glaube, dass sie es positiv sehen.
Ja, das ist mir schon bewusst, sonst würde ich es jetzt nicht machen, aber aus dem wir können jetzt reden, ja, Pibis dort und da, vielleicht sagen die, einer ist schon so, wie er gehört.
Ja.
Und der verändert sich nicht mehr. Oder sie gehen davon aus, dass er sich nicht mehr viel verändert.
Das werden wir ja erfahren, wenn wir mit ihr einen Podcast machen.
Genau,
ja,
und drum wird das richtig interessant werden.
Mhm.
Und jetzt darfst du die aufnehmen, Andi.
Es ist Solaris und Muscatella, drum Muscaris. Nein, es passt schon, es hat ja nicht. Es ist Cabernet Cortis zum Beispiel auch wieder so eine lustige Geschichte. Oder einfach auch der österreichische der Rösler. Den gibt's schon ewig. Gefühlt gibt's den ewig.
Das stimmt, ja.
Ich kenne nur eigentlich wirklich einen Winzer, der den Sorten rein ausbaut. Das ist eben Wilhelm Tell. Schöne Grüße. Der Wilhelm, so heißt der Wein, der 100% Rösler ist, mega.
Mhm.
Wirklich, mega Wein. Also Rösler ist, finde ich, schon einmal so ein Beispiel, wo man sieht, Piwi funktioniert. Da hört es zurück.
Mhm. Ich kann nichts sagen dazu.
Also, und ich muss jetzt auch dazu sagen, jetzt machen wir dann gleich klar, weil jetzt haben wir gleich 60 Minuten. Ich muss eins dazu sagen, ich habe vor 40 Folgen irgendwann einmal gesagt, ich habe in meinem Leben noch keinen gescheiten Pivi erwischt. Es wird besser.
Ja. Und jetzt ich muss sagen, ich kenne sogar ein Weingut, ja, aus dem Vulkanland Steiermark, wo wir dort waren, der extrem gute Weine hat. Und auch Pivi-Sorten und zum Beispiel auch Muscatella und in Muscaris, ja, nebeneinander. Und wie gesagt, der Muscaris, also die Pivi-Sorten, ist, schmeckt uns besser, ja, mhm, wie quasi der klassische Muscatella, ja. Mhm. Obwohl der auch schon ein Traum war, ehrlicherweise, ja. Aber der hat auch verdammt viele Auszeichnungen gekriegt schon für die Pivi-Sorten. Oder für seine Pivi-Weine, ja. Und das war echt legendär. Da haben wir gesagt, das erste Mal, dass uns eigentlich bei einem Winzer quasi die Pivi-Sorten besser schmeckt, ja, ja, als wie die klassische Sorte, ne? Und wenn es einmal so ist und wenn es so weitergeht, ja, finde ich das richtig cool.
Weil dann du, brauchst du vielleicht einmal die E-Mail-Adresse.
Die hast du schon.
Wirklich?
Ja. In Muscaris gibt's aber eh schon länger.
Muscaris gibt's auch schon länger, ja.
Und ich finde, er ist halt nicht so kräftig in der Würze, finde ich. Er ist ein wenig.
Ja, ist ein bisschen, ja, genau.
Jetzt kommt die Geschichte noch von mir. Wie ich die
Weine. Aber dann machen wir gleich Schluss.
Ja, wie ich die Weine von Weingut Hirschmuggel gelistet habe, habe ich dann so, ja, Cabernet Blanc. Auch wieder sowas. Mhm. Und das Ding habe ich dann angegriffen und habe gesagt, ja, nein, grüß Gott, Andreas Böckinger von Vinonia spricht. Ich habe eine kurze Frage, weil sie es online nicht stehen habt. Was ist denn die Rebsorten im Eichen Muscaris? Und Cabernet Blanc. Sie haben mich nicht ausgelacht. Ich hätte es verstanden, wenn sie mich auslacht mit meinem Wissen heute. Sie haben mir halt dann sehr höflich erklärt, dass das eigene Rebsorten sind und dass das die Pivi-Rebsorten sind.
Ja. Aber gut, ich meine, wenn es mit dem ehrlicherweise auch als eingefleischter langjähriger Weintrinker, wie es ja viel gibt in Österreich, bin ich mir sicher, dass sie fast, also sehr wenige
da mit diese... Da war ich nicht
einmal nein, aber dass sie einfach sehr wenige diese Rebsorten kennen, ja, und ja, somit ist das ja auch nicht tragisch, weil man überhaupt, ja, muss ja nicht...
Und man muss Werbung machen dafür, man muss erklären, ja, nicht umsonst ja reden wir seit 40 Folgen in jeder zweiten Folge gefühlt über Pivi.
Ja, sowas, ja.
Weil wir haben sie ja mit, wie wir den Termin gehabt haben, das Event bei euch, Michi, mit dem Vitolato.
Ja.
Der hat auch gesagt, man muss Pivi immer erklären.
Ja, ist so, und weil es ist noch nicht selbst erklärt.
Muss man auch dazu sagen, wenn ihr Pivi kennenlernen wollt, wir haben sie ja alle auch noch gelistet vom Weingut Cantina Pizzolato aus Italien, ja, machen auch richtig geile Pivi-Geschichten.
Ja, voll, absolut, ja. Kann ich empfehlen.
Gut.
Perfekt, dann haben wir's.
Ich hab mir heute eigentlich vorgenommen, dass ich nach 3 Minuten sage, bitte abonnieren und 5-Sterne-Bewertung, ja, und unsere Newsletter folgen. Wir haben unseren Newsletter neu gedacht, mehr oder weniger. Wir haben ihn euch aufgesetzt. Mhm. Und unbedingt zum Newsletter anmelden. Ich glaube, Michi, du hast auch noch nicht unseren Newsletter abonniert.
Nein, ich glaube nicht. Nein. Ja, weil die Werbung immer so spät kommt.
Ja, genau. Ich wollte es eigentlich das nächste Mal müssen wir noch 3 Minuten machen. Ja. Dort, wo uns halt die Leute noch wenigstens 75% zuhören, weil zum Schluss ist es eh nur noch ganz, ganz, ganz wenige. Danke dafür für alle. Die was bis zum Schluss dranbleiben sind, die wissen auch mittlerweile, wo sie uns folgen können, David. Also geben wir sie das sparen, ja.
Was die jetzt bis zum Schluss gehört haben, jetzt, ja. Sicher.
Das soll man vielleicht auch überdenken, ja, das Ganze.
Also können wir es wirklich sparen. Im Endeffekt ist es so, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, wir haben belohnt mit einem 10€ Gutschein. Oder David, hauen wir aus.
Hätte ich auch gesagt.
Podcast ist der Gutscheincode. Gönnt euch irgendwas bei uns auf der Seite.
Danke fürs Zuhören und lasst es euch schmecken.
Danke, danke, bitte.
Hey, danke, bitte.